Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Guten Morgen. Schön, wieder hier zu sein. Ja, höher, schneller, weiter. Zielführend, erfolgreich, effizient, lukrativ, erträglich, nachhaltig, läuft. Ein paar Schlagwörter unserer Zeit, unserer Gesellschaft, die natürlich ihren Ursprung, ihre Entwicklung und ihre Berechtigung haben. Es sind alles Begriffe aus der Betriebs- oder Volkswirtschaft, zum Teil aus dem Sport. Es sind Begriffe, die aussagen eigentlich, was Maschinen leisten und leisten sollen, und wir haben das auf uns Menschen übertragen, dass Menschen etwas leisten. Und mit Training und mit Ausdauer und immer wieder Prozesse neu durchdenken, immer mehr leisten können und dann auch sollen. Weil wer kann, der soll sein Potenzial natürlich auch nutzen, einbringen und einsetzen. Es sind, wie gesagt, eigentlich technische Begriffe, die auf Menschen übertragen werden. Höher, schneller, weiter, zielführend, erfolgreich, effizient, lukrativ, erträglich, nachhaltig, läuft. Wenn du das erreichst, wenn es läuft bei dir, dann geht es dir gut. So sagt es unsere Zeit und unsere Gesellschaft. Technik, Nüchternheit, Analyse, Rationalität, Kopf und Verstand, Sachlichkeit, Funktionalität, keine Emotionalität, Gefühle sind hinderlich, sagen Zeit und Gesellschaft. Gilt das auch im Glauben, habe ich mich gefragt. Muss unser Glaube uns immer weiterbringen? Müssen wir höher schweben oder tiefer glauben? Oder schneller vom Weltlichen aufs Frommsein kommen? Was bringt Glaube? Was ist der Grund des Glaubens? Wollen wir höher, schneller weiterkommen? Oder lapidar gefragt, was machen wir eigentlich und warum? Um diese Fragen effektiv und nachhaltig zu beantworten, reichen 20 oder 30 Minuten einer Predigt wohl nicht aus. Mal abgesehen davon, dass es die eine Antwort, die für alle gültig ist, dann sowieso nicht geben kann. Jede und jeder von uns braucht persönliche Antworten, gerade wenn es um Glaube und persönliche Entwicklung geht. Deshalb beschreibe ich euch mal meine Predigtvorbereitung, meine Gedanken, die mir gekommen sind, um dann am Ende euch mein Ergebnis, meine momentane Antwort auf die Frage, was ist der Grund des Glaubens, zu klären. Auf den Anfang des Themas, höher, schneller, weiter, bin ich aus dem Sport gekommen. Konkret durch die European Championships, die im Sommer unter anderem in München stattgefunden haben. Da gab es verschiedene Europameisterschaften, unter anderem auch in der Leichtathletik. Und mich faszinieren solche sportlichen Leistungen, die da gebracht werden. Höher, schneller, weiter hat im Sport immer mit Rekorden zu tun. Und ich habe geguckt, gibt es solche Rekorde vielleicht auch im Glauben? In der Bibel werden tatsächlich einige beschrieben. Zum Beispiel, wie alt wurde der älteste Mensch, der in der Bibel genannt ist? Wie alt wurde der? 969 Jahre alt. Johann weiß es genau. Methusalem heißt er. Er ist der Großvater von Noah. Wie viele Lieder hat König Salomo geschrieben? Auch ein Rekord. Mehr als 1000. Oder wie alt waren die jüngsten Könige, als sie König wurden? Sie waren 7 oder 8 Jahre alt, richtig. Joach und Josia. Rekorde aus der Bibel. Schön und gut, Aber was ist mit Effektivität und Nachhaltigkeit? Was nützen uns die Rekorde? Was nützen sportliche Erfolge, wenn vor Ort in den Sportvereinen doch nicht mehr Menschen dazukommen und ihre Freude am Sport auch tatsächlich ausleben? Das sind Fragen, mit denen Sportverbände sich mehr und mehr beschäftigen und die auch im Rahmen großer Veranstaltungen wie Europa- oder Weltmeisterschaften immer wieder diskutiert werden. Eine Parallele zu uns. Auch wir als Kirche, als Christen oder ganz persönlich, was nützen uns denn Rekorde und schönste Bibelgeschichten, wenn sie keine Auswirkungen auf die Gemeinden haben, wenn sie mit uns persönlich nichts zu tun haben? Effektivität und Nachhaltigkeit sind vielleicht die passenden Forderungen dazu. Und ich habe deshalb mal versucht, in der Bibel den effektivsten Text zu finden. Also den Text, der die Gesamtaussage der Bibel und des Glaubens am besten beschreibt und dann möglichst lange nachwirkt. Könnte es wohl dieser Text sein? Von Juda stammten Peres, Hesron, Karmi, Hur und Schobal ab. Schobals Sohn Reaja hatte einen Sohn namens Jahat. Jahats Söhne waren Ahumai und Lahat. Sie waren die Vorfahren der Zoratiter. Etam hatte drei Söhne, Jesreel, Jishma und Jitbash und eine Tochter mit Namen Haslilponi. Hur, der älteste Sohn von Ephrata, war der Gründer von Bethlehem. Seine beiden Söhne waren Pnuel, der Gründer von Gedor, und Eser, der Gründer von Husha. Aschhur, der Gründer von Tekoa, hatte zwei Frauen, Hela und Naara. Naaras Söhne hießen Ahusam, Hefa, Temni und Ahashrati. Helas Söhne waren Zeret, Soha und Ednan und so weiter und so weiter. Ein paar Verse aus 1. Chronik 4. Natürlich nicht ganz ernst gemeint, dass das der effektivste Text sein soll in der Bibel, obwohl da tatsächlich jede Menge auch drinsteckt und auch Interessantes und auch Evangelium steckt in den Chronikbüchern. Und man kann daraus tatsächlich jede Menge lernen und erfahren und auch tiefer und immer tiefer einsteigen. Aber ob das jetzt der effektivste Text der Bibel ist, wohl eher nicht. Vielleicht passt dann doch ein poetischer Text besser. Den kürzesten Psalm, auch ein Rekord, haben wir gerade in der Textlesung von Enna gehört. Psalm 117. Nur zwei Verse. Also mit ganz wenig Worten viel beschrieben. Sehr effektiv, sehr vielsagend. Gottes Gnade und Wahrheit steht über unserem Leben in Ewigkeit. Also ohne Anfang, ohne Ende. Das ist Grund zum Loben. Gottes Gnade und Wahrheit steht über dem Leben. Ermöglicht Leben, heißt es da. Ja, das ist sehr effektiv, dieser Text. Fällt in die ganz enge Auswahl, ja. Oder ist vielleicht ein sachlicher, technischer Textbericht vielleicht doch effektiver? Es gibt ja ganz klare Anweisungen und Anleitungen durchaus in der Bibel. Für Noah als berühmtestes Beispiel gab es ganz konkrete Angaben technischer Art, wie er denn die Arche zu bauen hatte. Auch effektiv, ohne Zweifel, zumindest für ihn und seine Familie und die Tiere. Oder andere Anleitungen. Es wird zum Beispiel auch genau beschrieben, wie in Israel Tempel und Häuser und Stadtmauern zu bauen sind und wie zu handeln ist, wenn da mal was kaputt geht. Das hat was für sich. Man kann daraus bis heute durchaus Prinzipien für die Gemeinde und für das Zusammenleben ableiten. Aber sind das die effektivsten und nachhaltigsten Texte? Für mich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht im Neuen Testament. Wie wäre es hiermit? In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden, ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia. Sie kommen aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreta und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Das Pfingstwunder in Apostelgeschichte 2 beschrieben. Wieder eine Aufzählung, dieses Mal die Aufzählung von Landstrichen, von Gegenden, Fremdsprachen. Und sie alle hören von Gottes großen Taten in ihrer eigenen Sprache. Das ist besonders. Wir hören Altor Saum, dass er in uns Sprauch vertellen und prägen, was für ein grode Gott wie hem. Und was uns fauden Himmel für uns deit und down het. Sie wissen aber nicht, was sie davon holen sollen, dass sie das Aal verstauen können und ein Seetown anne, was kann das to bedüden hem. Ja, es ist besonders, in der eigenen Sprache und auch in einer anderen Sprache die Botschaft vom guten Gott zu hören, wie wir es gerade von Ethels Vater auch gehört haben. Es ist besonders, in der eigenen oder auch in einer anderen Sprache die Botschaft vom guten Gott zu hören. Und auch da steckt viel Evangelium drin. Und ohne dieses Pfingstwunder damals wäre das Evangelium wohl auch nicht bis nach Ostfriesland gekommen. Also effektiv und nachhaltig ist dieser Text auf jeden Fall. Aber vielleicht geht es noch ein bisschen effektiver. Und was ist eigentlich mit dem Inhalt der Pfingstpredigt damals? In der Apostelgeschichte wird ja nur beschrieben, was passiert ist, aber ja nicht, was gesagt oder gepredigt wurde. Was denn genau die großen Taten Gottes sind, wurde ja nicht beschrieben. Und ich habe es anfangs gesagt, Effektivität und Nachhaltigkeit ist ja in Bezug auf Bibel und Glauben eine persönliche Sache. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum die Bibel so vielseitig, so unterschiedlich berichtet. Einfach damit wir, die wir ja alle unterschiedlich sind, einen persönlichen Zugang finden können. Und du kannst ja mal für dich zu Hause weiter überlegen, welcher Text oder welcher Vers der Bibel hat denn die meiste Aussagekraft für dich im Moment? Das kann ja durchaus mal wechseln. Jetzt erfahrt ihr meinen momentan effektivsten Text der Bibel, der für mich momentan die Gesamtaussage der Bibel am besten zusammenfasst und einen guten Grund des Glaubens liefert. Effektiv und nachhaltig. Es ist tatsächlich nur ein Vers. Und dieser Vers besteht aus nur einem Satz. Und dieser Satz besteht nur aus zwei Wörtern. Es ist damit der kürzeste Vers der Bibel, auch ein Rekord. Zumindest in einigen Übersetzungen ist es der kürzeste, nicht in allen und auch nicht im ursprünglichen Text. Aber im ursprünglichen gab es sowieso noch keine Kapitel und Verse. Das kam erst viel später, aber das ist ein anderes Thema. Der kürzeste Vers. Ein Vers, ein Satz aus zwei Worten. Der effektivste Vers, der die Gesamtbotschaft am besten ausdrückt, ist für mich momentan Johannes 11, Vers 35. Und da steht, Jesus weinte. Jesus weinte. Damit ist alles gesagt, finde ich. Gott weint. Das ist Evangelium, finde ich. Eine guttuende Botschaft. Das ist menschlich. Gott ist menschlich. Ist das nicht göttlich? Jesus weinte. Er weinte nicht um sich selbst, sondern um jemand anderen. Angesichts des Todes eines geliebten Freundes, Lazarus, und der in Trauer verzweifelten Schwestern Maria und Martha, heißt es im Johannesevangelium so dicht wie eindrücklich formuliert, Jesus weinte. Gibt es eine ergreifendere Aussage? Was für ein sympathischer Mensch, oder? Sympathie ist die Fähigkeit, Freude und Leid anderer mitzufühlen. Und das wird hier über den Sohn Gottes gesagt. Und entgegen dem, was unsere Zeit und unsere Gesellschaft für richtig und angemessen hält, nämlich möglichst sachlich und nüchtern zu sein, ist diese Aussage sehr emotional. Wir sind Menschen und Menschen haben Gefühle. Jesus war Mensch und hatte Gefühle. Wie tröstlich ist es doch, wenn wir in der Erfahrung von Verlust, in der Erfahrung der Vergänglichkeit, in der Erfahrung des Zuendegehens, in der Erfahrung von schweren Zeiten, wenn wir da Menschen finden, die uns in unserer Trauer und unseren Fragen und unserer Wut und unserer Machtlosigkeit einfühlsam und mitleidend begleiten. Angesichts von Krankheit, Verletzung und Sterben sind sie vielleicht genauso machtlos wie wir. Aber die Zuwendung und Liebe hilft uns doch, das Unerträgliche zu ertragen. Jesus weinte. Er leidet mit. Er fühlt mit. Aber seine Tränen sind eben nicht Ausdruck der eigenen Hilflosigkeit, sondern der Liebe. Er weint nicht um sich oder weil er machtlos wäre, sondern seine Tränen sind Ausdruck seiner Bereitschaft zur alles verändernden Hingabe. Jesus weint, weil er liebt und weil er sich hingibt. Und Liebe kann alles verändern. Das ist doch die Botschaft der Bibel, oder? Das ist doch Grund zu glauben, eine emotionale Verbundenheit zu Gott, mit Gott haben zu können. Liebe kann alles verändern. Gott ist die Liebe. Und deshalb finde ich es mit diesem Vers, mit diesen zwei Worten, so viel, wenn nicht sogar alles gesagt. Jesus weinte. Und mal nüchtern und ganz sachlich betrachtet, Jesus hätte ja nicht weinen müssen. Er wusste ja, was passiert ist und was passieren wird. Er war ja nicht nur Mensch, sondern auch Gott. Wer, wenn nicht er, wusste doch, wo und wie es nach dem Tod für Lazarus weitergeht. Jesus hat kurz vorher tröstend zu Martha gesagt, dein Bruder wird auferstehen. Und selbst wenn er es nicht für sofort, sondern für später, für das Ende der Zeit gemeint hätte, wer, wenn nicht er, weiß denn, wie es im Himmel bei Gott sein wird, wie göttlich liebevoll es dort sein wird. Jesus hätte doch über den irdischen Tod des Freundes nicht weinen müssen. Er tat es trotzdem. Jesus weinte. Und so, mit Tränen in den Augen, tritt Jesus an das Grab des Lazarus und befiehlt, was nur er selbst als der Sohn Gottes durch sein Wort bewirken kann. Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt. Jesus weint. Jesus ist emotional. Ich finde, nichts tröstet mehr als diese Tränen Jesu. Denn sein Weinen kann doch Grundlage unserer Zuversicht und Hoffnung sein. Sein Weinen kann der Beweis seiner Liebe, die alles verändert, sein. Jesus weinte. Seine Liebe, seine Hingabe verändert alles. Das ist für mich effektiv und nachhaltig und meine momentane Antwort auf die Frage, was ist der Grund des Glaubens? Ich finde, dieser Vers, diese zwei Worte, diese Emotion drücken aus, was uns Bibel, Theologie, Kirchenlieder, ob alt oder modern, sagen wollen. Gott liebt, Gott fühlt mit, Gott ist die Liebe und Liebe verändert alles. zum Abschluss noch eine Geschichte. Vielleicht geht es in unseren christlichen Gemeinden tatsächlich nicht unbedingt um höher, schneller, weiter. Bei uns ist dann ja eher die Frage, ja, aber was heißt das denn jetzt praktisch? Was heißt das denn für unseren Alltag? Dazu hat Pastor Gunnar Engel in seinem Buch Follower folgende Begebenheit aufgeschrieben. Einer seiner Jugendlichen aus dem Jugendkreis, Tom, wollte Großes für Gott leisten. Und Gunnar Engel schreibt, ich will etwas für Gott bewegen, sagte Tom und sah mich entschlossen an. Wir hatten uns gerade unterhalten, nachdem mir in den Wochen zuvor immer wieder aufgefallen war, dass sich in seinem Leben etwas verändert hatte. Tom, du solltest genau das beten. Sag Gott, dass du etwas in seinem Namen bewegen willst. Bete, dass er dein Herz öffnet und dich auf sein Ziel ausrichtet. Tom druckste ein wenig rum. Aber meine Eltern wollen nicht, dass ich ins Ausland gehe. Ich soll mich erst entscheiden, was ich studieren möchte oder welche Ausbildung ich machen will. Er seufzte. Ich habe das Gefühl, dass ich mich Gott damit in den Weg stelle. Was, wenn er mich in Afrika braucht und ich gerade in der Berufsschule sitze? Ich war mir zwar ziemlich sicher, dass Gott auch dieses Problem würde lösen können, blieb aber ernst. Ich kannte diesen Eifer nur zu gut aus meiner Jugend und aus meinen aktuellen Gebeten. Was machst du morgen Nachmittag, fragte ich. Nach der Schule habe ich Zeit. Sehr gut. Dann kommst du um 15.30 Uhr zu mir. Ich habe einen Missionsauftrag für dich. Zwar nicht in Afrika, aber mindestens genauso wichtig. Tom nickte mit strahlenden Augen. Wir beteten noch und dann machte er sich auf den Weg nach Hause. Am nächsten Tag stand er sogar ein bisschen überpünktlich vor der Tür. Er hatte seine Bibel unter dem Arm und sah zu allem entschlossen aus. Wir stiegen in mein Auto und fuhren zum Altenheim. Als ich den Motor abstellte, sah er mich fragend an. Wolltest du lieber Flyer in der Fußgängerzone verteilen? Fragte ich. An diesem Tag leitete ich einen Gottesdienst. Tom platzierte ich in der letzten Reihe auf einem Stuhl. Ich gebe es zu, ich wollte seine Bereitschaft testen, auch dann für Jesus zu leben, wenn Nachfolge für ihn nicht bedeutete, als großer Glaubensheld in Afrika das Evangelium zu verkünden. Ich wünschte mir, dass er früh lernte, dass Gott mindestens genauso in den kleinen Dingen anwesend ist. Und gleichzeitig hatte ich den starken Eindruck, dass Gott eine Überraschung für ihn geplant hatte. Gerade als der Gottesdienst losging, rollte ein älterer Mann im Rollstuhl neben Tom und nahm seine Hand. Er hielt sie während des ganzen Gottesdienstes. Einen Monat später gingen Tom und ich wieder ins Heim und es spielte sich das gleiche Spiel ab, Monat für Monat. Tom saß in der letzten Reihe und der Mann im Rollstuhl kam und hielt seine Hand. So ging es weiter, bis der ältere Mann an einem Nachmittag nicht zum Gottesdienst erschien. Nach dem Segen gingen Tom und ich zum Schwesternzimmer und fragten nach, was ist mit diesem Mann passiert? Oh, sagte die Schwester, er liegt im Sterben. Vielleicht sollten Sie ihn besuchen gehen. Er ist allerdings nicht bei Bewusstsein. Sie zeigte uns, wo sein Zimmer ist. Im Zimmer war das Licht zwar schummrig, wir konnten aber trotzdem sehen, dass es für den Mann im Bett auf das Ende zuging. Sein Rollstuhl war an den Tisch geschoben und auf seinem Nachttisch flackerte eine einzelne LED-Kerze. Ich spürte, dass Tom nervös war. Trotzdem ging er zu dem Mann und nahm seine Hand, wie er es immer tat. Und fast instinktiv, geleitet von Gottes Geist, betete er für ihn. Und als er Amen sagte, drückte der ältere Mann sanft seine Hand. Als wir das Zimmer kurz darauf verließen, trafen wir auf dem Gang eine Frau. Da sind Sie ja, sagte sie. Er hat auf Sie gewartet. Er sagte, er wolle nicht sterben, bis Jesus kommt und seine Hand hält. Ich versuchte ihm zu sagen, dass er Jesus nach dem Tod sehen würde, aber er sagte, nein, einmal im Monat kommt Jesus und hält meine Hand. Und ich will diese Welt nicht verlassen, ohne noch einmal seine Hand zu halten. Gott findet einen Weg, dich einzusetzen. Er sendet dich in die Welt. Du musst nur da sein. Gott liebt. Gott fühlt mit. Gott ist die Liebe. Und Liebe verändert alles. Vielleicht auch durch dein und mein einfaches Dasein. Jesus weinte. Amen. Ich bete. Lieber Gott, danke, dass du die Liebe bist. Und wir bitten dich für uns und für die Welt, dass deine Liebe, dass du und dein Mitleiden und Mitfühlen mehr und mehr sichtbar und spürbar wird. Schenke Trost und Hoffnung. In allem Endlichen, im Leid, im Schmerz, in Trauer und Wut, bitten wir dich, sei du doch gegenwärtig. In aller Freude, im Feiern, im Zusammensein, in Ausgelassenheit, bitten wir dich, sei du doch gegenwärtig. Und in unseren Fragen und manchen Antworten, im Streben nach höher, schneller, weiter und im gelassenen Abwarten, bitten wir dich, sei du doch gegenwärtig. Du bist in all dem. Das hast du zugesagt. Danke dafür. Amen.